Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Im Herzen der Waldorfpädagogik liegt das Streben, die SchülerInnen nicht nur zu bilden, sondern sich ganzheitlich zu fördern. Aber wie stellen wir sicher, dass jedes Kind diese spezielle Art der Bildung voll ausschöpfen kann? Hier, würde ich sagen, kommt die Sozialarbeit ins Spiel. Willkommen zu Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wie jeden zweiten Dienstag begrüßt euch herzlich Jean-Pierre Aguiar-Durañona. Themen wie Mobbing, Cybermobbing, Konflikt und Gewaltverwalten sowie Medienkonsum bestimmen die Lebenswelten von jungen Menschen, auch an Waldorfschulen. Mein Gast heute, der Sozialarbeiter Fridtjof Maja Radkau, hat ein Konzept entwickelt, speziell ausgerichtet auf die sozialen und pädagogischen Gegebenheiten der Waldorfschule. Darüber werden wir uns in dieser Episode unterhalten. Aber vorab, Fridtjof, schön, dass wir uns hier im Tide-Studio treffen können. Herzlich willkommen in Hamburg.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, super, dass das so spontan geklappt hat. Ich mache das Fass gleich auf und stelle direkt die Frage, warum braucht jede Waldorfschule Waldorfschulsozialarbeit? Warum ist die Präsenz von SozialarbeiterInnen auch an Waldorfschulen besonders wichtig?
Ja, die Frage habe ich mir auch schon eigentlich schon vor 10 Jahren gestellt, über 10 Jahren. Da habe ich soziale Arbeit studiert und habe mir das Handlungsfeld Schulsozialarbeit ein bisschen angeschaut und mir die Frage gestellt als ehemaliger Waldorfschüler, warum gibt es eigentlich keine Schulsozialarbeit an Waldorfschulen? Und dann habe ich in der Bachelorarbeit der Frage nachgegangen, warum das notwendig ist und habe viele gute Gründe gefunden. Das liegt zum einen nicht ja nur in meiner Erfahrung selber als Schüler, wo auch schon die gleichen Themen und Herausforderungen waren, wie jetzt sichtbar sind, wie Mobbing, Suchtverhalten, Gewalt, Probleme in der Familie. Also das gab es alles schon zu meiner Zeit. Und das hat sich dann anhand von Forschungen, von der Forschungsstelle vom Bund der Waldorfschulen, konnte ich das auch sehr gut nachvollziehen und auch wissenschaftlich belegen, dass diese Themen ja in allen Waldorfschulen leben und dass darauf eben die Waldorfschulsozialarbeit soll da eine Antwort drauf geben, diesen Themen zu begegnen und letztlich neue Handlungsoptionen zu haben.
Okay, kann ich auch verstehen, kann ich nachvollziehen. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Du hast du auch erwähnt, während deines Studiums der sozialen Arbeit 2011 warst du dafür interessiert, warum Sozialarbeit an Waldorfschulen noch nicht etabliert war. Kannst du uns erzählen, welche Hindernisse es gab und was du unternommen hast, um das zu ändern?
Mir war es einfach wichtig, wirklich zu schauen, erstmal zu begründen, warum ist das notwendig, das wirklich belegen zu können. Und dann fing ich an, einfach dadurch, dass ich dann in die Schulgründung für die interkulturelle Waldorfschule Berlin gekommen bin, konnte ich dann selber das Konzept, was ich dann in meiner Masterarbeit entwickelt hatte, einfach ausprobieren und das entwickeln und weiterentwickeln. Und daraufhin kamen dann die anderen Waldorfschulen auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich das vorstellen kann. Und so habe ich seit 2018 Vorträge gehalten. Und in der Praxis erlebe ich als Mentor und Konzeptberater immer wieder, dass natürlich alles, was neu ist und in die Waldorfschule so hineinwächst, dass das einfach auch mit Skepsis und auch zum Teil ein bisschen mit Angst begegnet wird. Nach dem Motto, was wird da Neues reingepflanzt und wird uns da jetzt was weggenommen in der Beziehungsgestaltung zu den Schülerinnen und Schülern? Also das sind alles so natürlich Themen, die immer wieder bei aller Implementierung oder bei jeder Implementierung immer wieder zum Vorschein kommen. Und das ist das, was ich dann versuche zu begleiten.
Ja, richtig. Über dein Konzept sprechen wir jetzt sofort. Das Konzept, den du entwickelt hast, das Ansätze der Schulsozialarbeit, der Waldorfpädagogik und dem systemischen Ansatz mit ihren entsprechenden Methoden, die die jeweiligen Arbeitshaltung und Handlungsprinzipien bestimmen, vereignet. Habe ich das richtig gesehen? Genau. Ja. Kannst du uns bitte einen Einblick in den Konzept Waldorfschulsozialarbeit geben und uns erläutern, worum es bei diesem Konzept genau geht?
Ja, erstmal zentral ist genau, wie kann man eigentlich die Schulsozialarbeit, so klassisch habe ich mich danach Carsten Speck gehalten, das ist so einer, der im Fachdiskurs da sehr bestimmt war oder sehr viel auch verschriftlicht hat. Das war für mich so die Grundlage und wenn man Schulsozialarbeit an der Waldorfschule macht, dann muss man die Grundlagen der Waldorfpädagogik verstanden haben und mit in die tägliche Arbeit nehmen. Also das betrifft so ein bisschen die Grundlagen der Menschenkunde, ja siebte und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, besonders auch in der Kooperation mit dem Kollegium. Sonst gibt es da ganz schnell Schwierigkeiten in der Kommunikation. Und
kann ich mir gut vorstellen, ja.
Genau. Also das ist erstmal, und ich finde es auch einfach als Handlungsprinzip ganz wichtig, da das mit einzubeziehen, also auch diesen entwicklungspsychologischen Blick von der Waldorfpädagogik her, das finde ich ganz wichtig. Und ich bin selber auch ausgebildeter systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut und ich arbeite lange schon mit dem systemischen Ansatz, und ich finde das gerade im Kontext Schule unglaublich hilfreich, eben nicht die Dinge kausal problemorientiert zu sehen, sondern eben immer in Systemen zu denken und sehr ressourcenorientiert und lösungsorientiert zu arbeiten und eben alle in den System mit einzubinden und nicht nur die Verhaltensprobleme eines Schülers verändern oder einer Schülerin verändern zu wollen. Genau, und das zielt dann besonders auf die Beziehungsgestaltung und die Beziehungsdynamiken eigentlich hin. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende und nochmal das Gewinnbringende an dem Konzept, diesen systemischen Ansatz mit hinzuzunehmen. Ja, und das macht dann, diese drei Elemente machen ein bisschen das Konzept aus, und letztlich zeigt sich das dann auch in den Angeboten, die ich für die drei Zielgruppen SchülerInnen, das Kollegium, aber auch die Erziehungsberechtigten und Familien habe.
Ja. Okay, das heißt, diese drei Säule sozusagen haben drei Zielpublikum, und diesen drei Zielpublikum oder anhand diesen drei Zielpublikum kannst du oder kann der Sozialarbeiter in der Schule bestimmte Handlungsmöglichkeiten.
Genau.
Ja.
Und die sind eigentlich eher dann auch so natürlich im präventiven Bereich einmal, also besonders die Prävention ist wichtig, aber auch die Intervention. Also das ist natürlich auch klar, das sind so beide so die wesentlichen Säulen dann auch, die sich dann in den Angeboten zeigen.
Genau. Genau, wir sprechen danach nochmal zum Thema Intervention, kommen wir nochmal zurück. Jetzt habe ich erstmal die Frage, oder habe ich mich immer gefragt, was kann Sozialarbeit an den Waldorfschulen leisten, was die Waldorfschulen an sich nicht leisten kann?
Genau, das ist für mich einmal ganz wichtig, ich war jetzt an sehr vielen Waldorfschulen und habe mal einen Vortrag gehalten zum Thema Waldorfschulsozialarbeit. Und was mir da besonders immer wieder aufgefallen ist, dass zum Thema Kinderschutz, also Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, dass Kinderschutzbeauftragte fehlen und dass das ganz dringend nachgeholt werden muss. Und da ist für mich hat die Waldorfschulsozialarbeit eine ganz zentrale Aufgabe. Auch bei der Präventionskoordination ist dringend Nachholbedarf. Also insgesamt Präventionsworkshop zu den verschiedenen Themen, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und für mich macht es einen großen Unterschied auch von der Beratungskompetenz her. Ja, wenn ich systemische Beratung anbiete für die drei Zielgruppen, dann mache ich da einen Unterschied zum Lehrerkollegium, weil das hat das einfach in der Ausbildung auch nicht gelernt. Es sind ja Lehrerinnen und Lehrer und keine Beraterinnen und Berater. Mhm. Und damit mache ich einen wesentlichen Unterschied zum restlichen Kollegium.
Ja, okay. Angesichts der spezifischen pädagogischen Ansätze und Werte der Waldorf oder von Waldorfschulen, wie unterscheidet sich die Sozialarbeit in diesem Umfeld von der in traditionellen Bildungseinrichtungen? Und welche besonderen Kompetenzen, das hast du ein bisschen angeteasert vorhin, aber welche besonderen Kompetenzen müssen SozialarbeiterInnen mitbringen, um die Philosophie der Waldorfpädagogik effektiv zu unterstützen?
Kompetenzen in dem Bereich, also wie gesagt, es ist gut, die Grundlagen der Menschenkunde verstanden zu haben, um das Ganze unterstützen zu können erstmal. In den Handlungsprinzipien der Waldorfpädagogik, also ist ein Unterschied, ob ich aus einer Schulsozialarbeiterbrille auf ein Kind schaue oder eben aus einer waldorfpädagogischen. Und da ist für mich besonders auch den Blick auf die Jahrsiebte, ist da sehr entscheidend. Und ich kann natürlich jetzt nicht in Waldorfform Kinderschutz machen. Kinderschutz ist Kinderschutz, da gibt es nichts in Waldorf-Variante. Aber für mich sind wirklich der Blick auf das Kind ist der entscheidende Unterschied. Und bei dem Konzept ist eben auch das Systemische sehr, sehr entscheidend. Ich glaube, das ist bei allgemeiner Schulsozialarbeit nicht immer vorgesehen. Es gibt auch systemische Schulsozialarbeit, aber da ist wiederum dann auch die Waldorfpädagogik nicht drin. Und deswegen, das war mir wichtig, diese drei Elemente zu verbinden.
Okay, verstehe. Wenn wir jetzt dabei bei Differenzieren sind, Steiner hat ja gesagt, eigentlich sollte der Lehrer oder die Lehrerin Sozialarbeiterin und Lehrkraft in einer Person sein. Du bist, so wie ich das gehört habe, du bist eine komplett andere Meinung dazu. Was unterscheidet denn die Rolle, genau und konkret, eine lehrende Person zur Rolle der Sozialarbeiterin?
Naja, ich verstehe da Steiners Ansatz, habe ich auch gelesen, aber ich denke, dass es einmal eine Kompetenzfrage ist. Die Frage ist halt, kann ich alles auf einmal leisten? Habe ich das alles gelernt in der Ausbildung? Und da ist halt die Realität eine andere. Das ist der eine Punkt, aber genau, gut, dass du auf die Rollen zu sprechen kommst. Ich kann das an einem Beispiel machen. Also bei mir war, ich war ja wie gesagt selber Waldorfschüler, und bei mir war der Vertrauenslehrer gleichzeitig mein Mathelehrer. Und ich war jetzt nicht so der größte Mathe-Crack. Ja, und da ist natürlich die Frage, gehe ich dann zu meinem Mathelehrer und vertraue ihm Dinge von mir an? Und ich finde es ganz wichtig, eben diese Rollen zu trennen und sagen, es braucht einen Schutzraum für Schülerinnen und Schüler, wo wirklich auch heikle Dinge oder herausfordernde Themen, Probleme besprochen werden kann, ohne dass gleich die Lehrerinnen oder Lehrer, der da die mich bewerten, eben auch gleichzeitig davon Kenntnis hat. Ja, also ich finde es ganz wichtig, immer wieder den Schülerinnen und Schülern die Option zu geben, zu sagen, wer darf von meinen Problemen oder Herausforderungen erfahren. Und da biete ich als Schulsozialarbeiter eben diesen Schutzraum. Und das kann ein Lehrer oder Lehrerin nicht gleichzeitig bedienen.
Nee, das kann ich auch verstehen. Diesen Schutzraum bittest du in eine blaue Kachel irgendwie so in deiner interkulturellen Schule da in Berlin. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, das ist eigentlich aus einer Not herausgeboren. Ich hatte eigentlich einen Raum bei uns in der Schule, aber bei uns sind da sehr prekäre Mietverhältnisse, und ich musste dann Platz machen, und dann kam die Idee auf, ich wollte eigentlich erst so einen alten Bus ausbauen, wirklich so einen Schulbus, so einen alten, und da dann meinen Raum reinbauen. Das war alles dann doch ein bisschen schwieriger, und dann hat die Schule, das ist auch der einzige Eigentum der Schule, die 6 Quadratmeter Bauwagen, und der wurde dann gebaut für meine Bedürfnisse, und ich liebe es, da drin zu arbeiten mittlerweile, und die Schülerinnen und Schüler kommen auch sehr gerne zu Besuch, und es ist sehr muckelig und gemütlich, und ja, also das ist eine niederschwellige Möglichkeit, dass auch alle zu mir kommen. Wenn man jetzt den Raum ganz oben irgendwo verwinkelt im Gebäude hat, dann ist natürlich der Zugang auch schwieriger.
Ja, der Platz spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, und definitiv auch eine Rolle spielt, oder das hast du auch gesagt, wie wichtig ist die soziale und emotionale Unterstützung zu integrieren in diesem ganzen systemische Denken. Wie setzt du diese Theorie in der Praxis um? Gibt es bestimmte Programme oder Aktivitäten, die du entwickelt hast?
Ja, also ich halte mich natürlich da ganz klar auch an die klassische Schulsozialarbeit. Also ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, das muss ich ganz klar sagen, sondern ich mache ganz klar Beratungen. Das ist so eine zentrale, wie gesagt, systemische Beratung, ein zentrales Angebot für alle drei Zielgruppen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Besondere, dass ich das ganz wichtig finde, aus einem systemischen Blick heraus eben auch, dass die Kolleginnen und Kollegen Beratung anzubieten in pädagogischen herausfordernden Situationen zum Beispiel. Natürlich haben die Schülerinnen und Schüler da ist so ein bisschen die primäre Zielgruppe, aber gerade wenn man überlegt, dass man vielleicht bei Problemen zwischen der Schülerin und einem Lehrer, jetzt als ein Beispiel, ist es genauso gut oder wichtig, eben den Lehrer zu beraten, dahingehend, wie kann er besser in Beziehung mit der Schülerin gehen. Mhm. Ja? Und deswegen ist nicht immer nur die direkte Beratung mit dem Schüler oder der Schülerin wichtig. Und also wie gesagt, das ist ein ganz zentrales Angebot, die Beratung, aber auch ganz wichtig ist tägliche Arbeit, ist Konfliktmediation. Und ich mediere auch zwischen Eltern und Kollegen, das kommt auch mal vor, oder eben auch zwischen Eltern vermittelt. Also das sind alles so Thema Konfliktmediation, ist ein ganz wichtiges bei mir auch. Und dann arbeite ich mit Klassen, auch immer ganz eng mit dem Kollegium zusammen, mit der klassenverantwortlichen Person spreche ich mich da ab, und dann mache ich entweder auch Klasseninterventionen zu wenn es Themen, Krisen oder was auch immer in der Klasse los ist, wo nochmal genau drauf geschaut werden muss. Oder eben ich schaue mit der Klassenverantwortlichen auf den Klassenorganismus, auf die Klassendynamik und schaue mir an, was geht da, was ist da vielleicht Richtung Mobbing los, oder wie sind da die versteckten Hierarchien in der Klasse. Das finde ich auch ganz entscheidend, die es ja in jeder Gruppe gibt. Mhm. Ja, genau, das sind also so eine der zentralen Aufgaben. Ich kann da, glaube ich, jetzt noch ganz viel mehr zu erzählen. Aber eben auch für die Eltern, so systemische Familienberatung biete ich an, Vermittlung zu externen Fachstellen. Das ist auch eine der zentralen Aufgaben in der Arbeit mit den Familien. Und eben fürs Kollegium da diese Beratung und die Begleitung der Klassen und auch mal auf Klassenfahrten mitfahren, das ist super. Ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, und jeder Tag ist anders, und man kann das auch immer nicht so gut planen, wie jetzt der Tag kommt. und es ist meistens viele Dinge auf einmal, die erledigt werden müssen. Und es ist immer wichtig, dass ich überhaupt gucke, dass ich irgendwo mal eine Pause für mich einbaue.
Ja, das ist auch wichtig. Also Self-Care ist sehr wichtig auch.
Genau.
So was ich höre, ist, dass das tatsächlich eine besetzte volle Stelle sein muss oder soll. In jeder Schule am besten, weil das alles, was du sagst, ist eigentlich auch nachvollziehbar, ist auch wichtig. Ja. Es ist, braucht man. Woran hapert es? Warum haben das nicht jede Waldorfschule?
Also ich glaube, mittlerweile ist wirklich so ein bisschen, hat das Umdenken stattgefunden und viele Schulen wollen das und die würden auch zwei einstellen. Es ist wirklich ein finanzielles Problem und das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil die Finanzierung auch unterschiedlich ist und die meisten Bundesländer eben subventionieren die Schulsozialarbeit nicht. Und das ist das Hauptproblem. Und es muss dann immer wieder geguckt werden, wie kann man das aus externen Geldern oder wie kann man das über den Ganztagsbereich, wie es jetzt in Niedersachsen zum Beispiel versucht wird, zu refinanzieren. In Berlin, Brandenburg zum Beispiel wird das auch gar nicht subventioniert. Das heißt, das muss alles aus dem Deputationshaushalt der Schulen gestemmt werden. Und daher sind es immer sehr kleine Stellen leider. Also wir sind da sehr gut aufgestellt in der interkulturellen Waldorfschule Berlin. Wir haben 50 Stunden Waldorfschulsozialarbeit und ich habe eine Kollegin, eine sehr geschätzte Kollegin, mit der ich gut zusammenarbeite. Und genau, das macht natürlich einen riesen Unterschied im Wirkungsgrad. Und wenn ich natürlich so Riesenschulen sehe, Riesen-Waldorfschulen, die da mit 20 Stunden laborieren, dann ist natürlich der Wirkungsgrad auch dementsprechend. Und daher empfehle ich natürlich, so viel wie möglich zu machen. Und das steigert sich auch meistens mit der Zeit.
Genau. Ja, okay. Ja. Du hast auch vorhin über Workshops gesprochen, dass du oder dass ihr da anbietet. Wie sieht denn so ein Workshop bei dir aus? Was machst du denn da in so einem Workshop?
Erstmal finde ich es wichtig zu schauen, was braucht die Schule eigentlich oder die Waldorfpädagogik mittlerweile an Workshops für die Schülerinnen und Schüler im Bereich Prävention. Und da haben wir eben gemerkt, dass das mittlerweile viel, viel mehr braucht als noch vor 15 Jahren. Die Themen nicht nur Sucht, sondern eben auch sexuelle Bildung, das ist ganz wichtig mittlerweile. Das hat nicht nur rein was mit sexueller Aufklärung zu tun, sondern eben, wie nehme ich meinen Körper wahr? Wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich Ja sagen zu Dingen? Das sind ganz zentrale Themen. Und da haben wir eine tolle Kollegin und Kollegen, die heißen Prisma Berlin. Und die bieten dazu ganzheitliche sexuelle Bildung an, auch mit waldorfpädagogischem Hintergrund. Und die nehmen uns da wahnsinnig viel ab natürlich. Also das heißt, nicht in allen Bereichen, die Prävention benötigt werden, können wir das selber machen, sondern ich habe da gar nicht die Ausbildung drin zum Beispiel. Also für sexuelle Bildung braucht man 2 Jahre Zusatzausbildung. Auch Suchtprävention kann man nicht mal eben nebenbei machen. Mhm. Das heißt, ich unterstütze da häufiger, ich gehe da mit rein, gerade bei Suchtprävention. Was ich selber wirklich am Workshop anbiete, ist eigentlich ein bisschen Mobbingprävention. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerne mache. Und das mache ich im Rahmen des Klassenforums. Und das habe ich so entwickelt, das habe ich von 2 geschätzten Schweizer Kolleginnen damals mir abgeschaut, die das in der Oberstufe eigentlich eher angeboten haben. Das Klassenforum biete ich mehr in der Mittelstufe an, zwischen Klasse 5 und 8 schwerpunktmäßig. Und da biete ich eben ein Forum für die Klasse, ihre Themen zu setzen und ihre Themen zu besprechen. Mhm. Und das kann alles Mögliche sein, was sie interessiert und was sie als Klasse bewegt. Und da besprechen wir eben auch Thema Mobbing. Da immer führe ich den Klassenrat durch. Den führe ich ab Klasse 5 ein, zusammen mit den Klassenverantwortlichen. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Instrument oder eine ganz wichtige Methode, auch präventiv gegen Mobbing vorzugehen. Also ich bin großer Fan vom Klassenrat.
Okay.
Kann ich nur allen Waldorf-Pädagoginnen und Pädagogen empfehlen, das einzuführen.
Ja, auf der Webseite waldorfschulsozialarbeit.de steht oder schreibst du, Waldorfschulsozialarbeit soll ein Repertoire von professionellen Angeboten und Methoden aus der sozialen Arbeit beinhalten, damit SchülerInnen in ihren Lebensmut und ihren Selbstwirksamkeit befähigt und in der individuellen Entwicklung gefordert werden kann.
Genau.
Kannst du uns hier 3 Methoden aus der Sozialarbeit nennen, hast du schon jetzt erstmal mit dem Klassenrat was gesagt, aber noch 3, die du dafür gerne empfiehlst?
Also für mich erstmal ganz wichtig, was ich immer wieder merke, ist ein großes Thema, das Selbstwertgefühl. Und das ist auch bei allen sozialen Prozessen ein ganz entscheidendes. Wenn es dem Kind wirklich selber seelisch gut geht, dann kann es im sozialen Miteinander ganz anders wirken. Und da liegt für mich oft der Hund begraben, wie man so schön sagt, dass ich da gerne ansetze. Und deswegen ist für mich eine ganz wesentliche, auch systemische Methode, ist eben die ressourcenorientierte Arbeit. Ja, wirklich zu schauen, was schlummert alles in dem Kind, was auch selber oft sagen mir Kinder, ja, das kann ich eh nicht oder da bin ich so blöd zu oder so. Also die persönliche Abwertung ist wirklich, kommt sehr häufig vor. Mhm. Und das ist so für mich die erste zentrale Methode, um gerade auch in der individuellen Beratung, um da neue Perspektiven den Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Das ist für mich das erste ganz Zentrale, ja. Und als weitere Methode, um wirklich wirksam für sich selber zu sein, ist eigentlich auch erstmal eine Schutzfunktion. Das finde ich auch ganz entscheidend. Also wirklich, wie kann ich mich in Konflikten? Ich sage immer den Schülern und Schülern, ihr dürft euch streiten. Das ist ganz wichtig. Ja. Immer diese Vermeidung von Streit. Ich weiß nicht, ob das, wir müssen lernen, uns als Menschen zu streiten. Das ist ein ganz entscheidender. Die Frage ist ja immer nur, wie? Mhm. Und da wirklich Kompetenzen den Kindern und Jugendlichen an die Hand zu geben, sich streiten zu lernen und und dementsprechend sich dann auch selber helfen zu können in Situationen, das finde ich eine ganz zweite wichtige Sache, weil Streit ist unvermeidbar in sozialen Zusammenhängen und das müssen sie lernen. Und als drittes finde ich auch ganz wichtig, was besonders jetzt auch gerade, vielleicht hängt das auch ein bisschen, es ist ein bisschen nach der Corona-Zeit nochmal aufgekommen oder noch verstärkt worden. Das ist, glaube ich, bei allen, die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, können das wahrnehmen, dass es einfach vielen gerade psychisch nicht gut geht und dass man mehr über seine eigene Psyche erfährt, dass viele einfach gerade mutlos, kraftlos, erschöpft sind. Viele haben psychische wirklich Auffälligkeiten bis hin zu Krankheiten. Mhm. Und dass sie eben lernen, da auch zu schauen, wie kann ich mir Hilfe holen? Wie kann ich mich auf mich selber achten? Wie kann ich schauen, wenn es mir nicht gut geht, was kann ich da eigentlich tun für mich selber? Und da möchte ich sie befähigen und bestärken. Das ist eine meiner wesentlichen Ziele. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Wir haben ganz viel über Präventionsarbeit gesprochen. Jetzt habe ich für dich zwei Beispiele. Ich stelle dir jetzt erstmal einen Fall und dann eine Frage und mal gucken, was da rauskommt. Das war so ein kleines Experiment. Okay. Wir haben so Max, der ist 12 Jahre alt, leidet unter den wirtschaftlichen Problemen seiner Familie, die zu Hause Spannungen verursachen. In der Schule zeigt er Verhaltensänderungen und fällt sowohl akademisch als auch sozial zurück. Wie kann ein Sozialarbeiter an einer Waldorfschule spezifische Unterstützungsmaßnahmen für Max entwickeln, die sowohl seine emotionalen Bedürfnisse als auch seine akademische Entwicklung berücksichtigen?
Ja, das ist für mich ganz wichtig im Sinne auch der neuen Autorität. Übrigens ist auch ein ganz wichtiger Ansatz in meiner Arbeit, den wir auch jetzt im ganzen Kollegium versuchen zu hereinzubringen als Haltung. Nach Heim-Oma ist das ein Konzept, eben in dem Sinne auch das Netzwerken. Das heißt wirklich, dass alle Erwachsenen sich an einen Tisch setzen müssen. Ja, einmal finde ich es ganz wichtig, mit Max erstmal selber zu sprechen, zu hören, wie geht's ihm, was braucht er. Also auch da wieder ressourcenorientiert zu schauen, mit ihm zu arbeiten. Das ist so ein Strang, sage ich mal. Aber eben auch systemisch, aus systemischer Brille eben heraus, mit der Familie zu arbeiten, ja. Eben nicht zu sagen, Max, der Verhaltensauffällige, der ist jetzt das Problem, sondern Max als Symptomträger eines dysfunktionalen Familiensystems, wie man aus dem Systemischen so schön sagt, dahingehend eben zu arbeiten und die ganze Familie einzubeziehen und eben auch die Klassenverantwortlichen, also das gesamte Klassenteam mit einzubeziehen und sagen, eben, ja, er zeigt zwar Verhaltensauffälligkeiten, aber wie können wir ihn bestärken und was muss in seinem Familiensystem verändert werden und im Klassensystem verändert werden, dass er diese Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr braucht, in Anführungsstrichen, ja, dass er sich da auch verändern darf. Und das ist eben auch meine Erfahrung, dass ich immer wieder merke, wenn man eben im Familiensystem etwas verändert, dann hat das Auswirkungen, sowohl, oder kann es Auswirkungen auf das Verhalten in der Klasse als auf das Verhalten zu Hause haben. Und das ist der Ansatz, den ich dann verfolge. Mhm. Und auch wichtig ist auch zu schauen, was können die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder alle Lehrerinnen und Lehrer in Verbindung mit Max, was können sie anders machen, um auch ihm überhaupt ein anderes Verhalten zu ermöglichen? Also, dass man eben nicht schaut, wie wird ein Schüler zum Problemschüler? Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage, sondern dahin geht, was kann man selber, und alle Erwachsenen sind verantwortlich für die Beziehungsgestaltung und nicht die Kinder. Mhm. Das heißt, was müssen wir verändern, damit sich Max verändern kann.
Ja, es wäre ganz schön, wenn das für Max eigentlich auch funktionieren würde.
Ja, hoffe ich.
Dann haben wir aber die Lina, und die Lina ist 10 Jahre alt, neu in Deutschland, Kampf mit sprachlichen Barrieren und kultureller Integration in der Waldorfschule, was zur Isolation führt. Meine Frage ist, welche Rolle können SozialarbeiterInnen dabei spielen, um Lina bei der Überwindung kultureller und sprachlicher Hindernisse zu unterstützen? Und wie können sie gleichzeitig ihre Familie auch mit einbeziehen, um eine ganzheitliche Unterstützung zu gewährleisten?
Wir haben das an der interkulturellen Waldorfschule öfter, dass Kinder kommen, die zum Beispiel noch nicht Deutsch können, ja, und die, für die es auch manchmal wirklich wie so ein Sprung ins kalte Wasser ist. Die kommen dann und hören die ganze Zeit eine Sprache, die sie nicht verstehen.
Kenne ich.
Und das ist natürlich eine Herausforderung, und da versuche ich auch wiederum zu netzwerken in dem Sinne, wie kann man die Familie insgesamt in die Schule einbinden? Also wir arbeiten dann gerne auch mit Patenschaften. Also welche Familien, zum Beispiel andere Familien, können sich dann mehr damit sie sich in der Schulgemeinschaft besser aufgehoben fühlen, darum kümmern. Wie können sie das unterstützen? Das ist so ein Strang, ne? Und dann haben wir auch bei uns Deutsch als Zweitsprache. Da haben wir eine extra Förderlehrerin, die sich darum kümmert. Das ist also gar nicht nur so mein Bereich. Ich bringe da jetzt nicht Deutsch bei oder so. Aber dass wir halt sagen, wir müssen eben zusätzliche Förderung anbieten. Wir können die nicht einfach in eine Klasse setzen und sagen, das wird schon irgendwie. Das heißt, das versuchen wir als Schule auch ganzheitlich aufzufangen. Also auch da nicht immer nur die Waldorfschulsozialarbeit macht das, sondern wir schauen immer als Schule, was können wir inhaltlich insgesamt anbieten. Genau, und dann muss man eben schauen, was für externe Fachstellen können vielleicht die Familie auch noch unterstützen. Ja? Sei es jetzt, wenn man jetzt schaut, jetzt weiß ich nicht, bei dem Beispiel, wo die Familie herkommt, aber ich habe auch schon bei Asylanträgen zum Beispiel unterstützt, oder eben, dass man schaut, was gibt es vielleicht für Familienzentren in der Nähe, die da beim Ankommen helfen können. Ja, also dass man wirklich ein Netzwerk um die Familie rumbaut, dass sie das Ankommen für sie erleichtert und dass sie sich eben nicht fremd oder alleine fühlen, so gut es geht.
Ja, nee, diese zwei Beispiele habe ich mir einfach jetzt erstmal ausgedacht, nur für fürs Interview, um erstmal auch so zu zeigen, wie wichtig ist das tatsächlich, dass so eine Stelle besetzt wird. Ja. Weil ich habe jetzt erstmal ein bisschen drüber nachgedacht, gibt es wiederkehrende Schwierigkeiten, Probleme, Fragen, die man eigentlich spezifisch zum Thema Waldorfschule, womit man einfach immer wieder konfrontiert wird?
Ja, definitiv. Ich habe das jetzt hier als Konzept beraten. Ich unterstütze Schulen darin, wenn sie die Waldorfschulsozialarbeit implementieren möchten. Und wenn ich da die neuen Schulsozialarbeitende mentoriere, dann kommen immer die gleichen Themen auf. Und das ist einmal das Thema Schweigepflicht. Ja, alle Schulsozialarbeitende, egal wie das Konzept nun heißt, haben die Schweigepflicht. Das gehört zu unserem Berufsethos eben dazu. Oder ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn wir keinen Schutzraum bieten können, dann macht unsere Stelle keinen Sinn.
Ja.
Und aber das, das schwierig. Führt immer, genau. Weil natürlich, jetzt, wenn man denkt, so eine Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer sagt, ich möchte alles über meine Kinder erfahren, das ist für die natürlich erstmal neu. Und das führt immer wieder zu Kooperationsschwierigkeiten. Und da ist es häufiger so, dass man nochmal das umdrehen muss und fragen muss, ja, welchen Nutzen hat denn die Schule davon, wenn die Waldorfschulsozialarbeit Schweigepflicht hat? Und das sind ganz klare Vorteile, die auf der Hand liegen. Und mit der Zeit wird das dann auch besser. Also es wird dann immer mehr, die Skepsis ist am Anfang groß für die Zusammenarbeit. Und ich sage immer so, das muss man sich Schritt für Schritt erarbeiten mit dem Kollegium. Ja, man ist immer so ein bisschen, und das ist sehr herausfordernd für die Menschen, die an Waldorfschulen anfangen, man ist schnell in so einer Rechtfertigungshaltung. Ne? Es wird genau hingeguckt, wie wird gearbeitet, was wird getan, wem ist man unterstellt und so weiter. Da hat solche Herausforderungen hat die Heilrhythmie zum Beispiel gar nicht mehr. Und das ist das ist ein Thema, was ganz entscheidend ist. Und insgesamt auch zu gucken, ja, wie schaffe ich diesen riesen Aufgabengebiet überhaupt auf diese wenigen Stunden, die meisten haben, herunterzubrechen und eben alle Aufträge und vermeintlichen Aufträge überhaupt bedienen zu können. Und da ist auch ein ganz entscheidender Punkt, alle Zielgruppen wollen mit mir in eine Allianz gehen. Ja? Also das heißt, wenn eine Lehrerin ein Problem hat mit einem Schüler, dann will sie natürlich mich auf meiner Seite haben, auf ihrer Seite haben, um zu unterstützen zu können. Und dieses Thema Allparteilichkeit ist ganz entscheidend. Also ich muss immer wieder auch Menschen enttäuschen dahingehend, dass ich Aufträge nicht annehmen kann, dass ich sie nicht so unterstützen kann oder nicht in die Allianz gehen kann, wie sie sich das wünschen, weil ich sonst eben meine Allparteilichkeit verliere. Und das führt öfter mal zu Enttäuschung auch im Kollegium. Ja, das heißt, ja, für was haben wir denn überhaupt Schulsozialarbeit, wenn die mich da drin nicht unterstützen? Ja, aber vielleicht ist dann die Frage, ja, warum kann ich sie nicht drin unterstützen? Weil eben, weil ich nicht dann der Anwalt der Kollegin bin, sondern ja, weil ich eben für alle drei mitdenken muss. Also für die Schülerinnen und Schüler, für die Kollegin und eben auch für die Familien.
Was eigentlich auch verständlich sein sollte, ne?
Ja, aber passiert ja auch oft aus einer Emotion heraus und aus einer großen Not und mit Bedürfnis. Das ist ja auch jetzt, genau, wenn man es denen theoretisch erklärt, dann verstehen die es auch. Ja. Das ist kein Problem.
Ja. Gibt es auch andere Schwierigkeiten, die du da in der Umsetzung auch von diesem Waldorfschul-Sozialarbeit in Schulen findest?
Ja, also das ist meistens aber auch, also erstmal muss auch die Rahmenbedingungen geklärt werden, ne? Wie wird's finanziert, welchen Raum gibt es, was braucht es eigentlich, um arbeitsfähig zu sein, und das sind manchmal ganz banale Dinge wie ein Arbeitslaptop, Diensthandy und so weiter, worüber man erstmal aufmerksam machen muss. Und das Hauptproblem ist, was ich immer wieder erlebe, ist, dass die meisten einfach so starten wollen, ohne ein standortbezogenes Konzept. Und das ist der Kardinalfehler. Und deswegen scheitert es oft. Also die meisten, viele Waldorfschulen fangen so an, sagen, ja, wir stellen mal jemanden ein und dann lassen wir das mal so schön entstehen. So funktioniert das eben nicht. Sondern es braucht ein klares fachliches Vorgehen und eine Idee, wie man ein Konzept entwickelt. Und ohne Konzept ist die Stelle eigentlich nicht praktikabel. Das ist auf Dauer nicht machbar. Ja, weil dazu ist das Handlungsfeld auch einfach noch zu neu.
Mhm. Ja. In deinem Vortrag, übrigens den Link zum Vortrag findet ihr auch auf die Shownotes, erwähntest du auch spezifische Herausforderungen, denen SchülerInnen am Waldorfschulen begegnen. Kannst du uns ein konkretes, natürlich anonymisiertes Beispiel geben, wie du einem Schüler oder einer Schülergruppe geholfen hast, diese Herausforderungen zu überwinden?
Jetzt speziell in der Schule oder auch in Familien?
Kannst du dir was aussuchen? Du kannst auch mal zwei Beispiele nehmen.
Ich habe ja auch viel mit Familienthemen zu tun und ich hatte eine Schülerin dort, die gerade die Trennung ihrer Eltern miterleben muss, und da ging es zu Hause wirklich heiß her und es war hochproblematisiert und sehr auch gewaltvoll, muss man sagen, sowohl in der Sprache als auch manchmal, dass die Eltern sich dann auch körperlich miteinander wurden. Übrigens auch scheinbar sehr guten Familienverhältnissen, ne? Also auch immer dieses Bild so, ja, AkademikerInnen haben nicht solche Probleme, das ist meine Erfahrung, sagt da was ganz anderes. Ja, und das war für sie eine riesen Ohnmacht. Und da musste ich sie, ich kann natürlich nicht verändern, die Eltern, oder dass sie sich jetzt wieder gern haben oder wieder zusammen sind. Das konnte ich natürlich nicht beeinflussen, aber ich konnte sie darin gehend bestärken, mit dieser Situation zurechtzukommen, ja, und irgendwie sich da auch zu schützen. Und da habe ich sowohl mit ihr viel gearbeitet, eben auch ressourcenorientiert, aber auch, wir haben wirklich auch so einen Notfallplan gemacht, was kann sie tun, wenn es zu Hause wieder eskaliert. Und aber auch mit den Eltern habe ich dann gesprochen. Und das war erstmal ein Prozess, sie überhaupt dahingehend zu begeistern, dass ich mit den Eltern darüber spreche. Und habe dann auch eine Schweigepflichtsentbindung von ihr bekommen, mit den Eltern darüber zu sprechen. Mhm. Dann habe ich mit den Eltern überhaupt erstmal berichtet, was das Kind alles mitbekommt. Weil viele Eltern gehen davon aus, wenn sie streiten, dass ihre Kinder davon ja nichts mitbekommen. Das stimmt gar nicht. Das Gegenteil, ich kann immer so ganze Sitcoms, könnte ich schreiben, darüber, wie Eltern sich streiten und scheinbar die Kinder nichts mitbekommen. Mhm. Ja, genau. Und das war erstmal wirklich auch wichtig, da auch erstmal ein bisschen Krisenclearing zu machen oder eben darauf aufmerksam zu machen, was da los ist, und auch zu schauen, was Bereich Kindeswohlgefährdung, was da vorliegt. Ne? Also wenn da Gewalt in der Familie herrscht, dann muss man da auch ganz schnell handeln. Das ist ganz entscheidend. Und da konnten wir dann aufsuchende Familientherapie übers Jugendamt installieren. Also da habe ich dann auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gesucht und die Familie hat sich dann auch darauf eingelassen. Und so konnten dann die Prozesse oder auch die Dynamiken in der Familie beruhigt werden. Mhm. Und so hat dann auch das Kind hat nämlich auch durchaus auch ein Thema Magersucht entwickelt. Und das konnten wir dann auch dahingehend mit einem Klinikaufenthalt auch, konnte sie das Thema so gut es geht erstmal bewältigen.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass du danach irgendwie so bei solchen Fällen nach Hause kommst und dann so eine Schublade voller Last mit dich trägst. Was machst du denn einfach, um dich auch selbst zu kümmern?
Genau, das ist ein guter Punkt, auf den ich auch noch unbedingt zu sprechen kommen möchte. Ohne meine Supervisorin, die auch meine Mentorin ist, hätte ich bestimmt schon einen oder anderen Burnout gehabt, ja, weil eben dieses Päckchen und die ganzen Themen ein auch unglaublich belasten können und stressen können. Und es gab schon die eine oder andere schlaflose Nacht bei mir. Und da habe ich eine ganz tolle Begleitung, die mich da seit Jahren unglaublich toll professionell unterstützt. Da bin ich sehr dankbar drum. Deswegen sage ich auch immer, eine Schule, die Waldorfschule Sozialarbeit implementieren möchte und aber auf Supervision verzichten möchte, da sage ich immer, das geht gar nicht. Also das Geld, was es das noch kostet, das muss unbedingt mit in die Stellenbeschreibung reingenommen werden, weil sonst, oder ins Stellenprofil mit reingenommen werden, weil Sozialarbeit ohne Supervision funktioniert einfach nicht.
Zurück zum Thema Beispiele. Gibt es auch noch so ein Beispiel zum Thema Beziehungen SchülerInnen, Lehrkräften? Da, inwiefern ist eigentlich das auch wichtig, dass ein Waldorf-Schulsozialarbeitskonzept implementiert werden soll?
Ja, genau, weil das ist auch, und das Interessante ist, also ich vermittle oft auch zwischen zum Beispiel LehrerInnen und der Klasse. Weil natürlich, da gibt es auch oft mal Stress und dann, es kommt übrigens häufiger das Kollegium auf mich zu als die Klassen und sagen, kannst du mal da unterstützen? Ja, oder kannst du da mal mit der Klasse mit zusammen sprechen? Und dann komme ich in die Klasse rein und spreche erstmal mit dem, was ist denn das Thema, was ist denn das Problem? Und auch und mache einen Termin dann auch mit der Lehrerin. Und dann schauen wir, wo sind denn eigentlich die Schwierigkeiten in der Dynamik miteinander? Und dann wird zusammen häufiger gesprochen, je nachdem nach Fall, ne? Also je nachdem, was vorliegt. Aber eine Idee ist zum Beispiel, dass ich dann in die Klasse komme und dann zwischen der Lehrerin und der Klasse wirklich vermitteln und wir dahingehend eine Vereinbarung zum Beispiel treffen. Wie wird miteinander in Zukunft umgegangen? Welche Regeln sollen auf jeden Fall eingehalten werden? Was ist unglaublich wichtig im sozialen Miteinander? Und das ist immer interessant, weil es wird ganz viel schnell von Respekt gesprochen. Aber was heißt das überhaupt? Was heißt mit einem respektvoller Umgang miteinander? Es sind immer große Worte, die dann da stehen. Aber was das wirklich heißt, das muss mit Leben gefüllt werden. Und das ist eben aufeinander wirklich auch achten, zuhören, miteinander ins Gespräch kommen und was braucht es dafür für Grundlagen. Und ich glaube eben, die Zeiten haben sich geändert. Eine Lehrerin oder Lehrer hat nicht einfach auf einmal oder naturgemäß eine Autorität, sondern die muss sich erarbeitet werden. Und deswegen auch im Sinne der neuen Autorität nach Heim-Oma, deswegen macht das so viel Sinn. Und Steiner hat ja auch die natürliche Autorität, hat dafür zu einiges gesagt. Und eben diese Präsenz, um diese natürliche Autorität zu haben, überhaupt entwickeln zu können, ja, die ist nicht Gott gegeben oder wird nicht mitgeboren, sondern die muss sich erarbeitet werden und die muss sich durch Beziehungen erarbeitet werden. Deswegen gibt es so einen schönen Spruch, ich weiß gerade leider nicht mehr, von wem der ist, aber der heißt, Autorität verliert, wer sie beansprucht. Und in dem Sinne schaue ich dann eigentlich, ja, wenn die Kollegin oder Kollege die Autorität bei Einzelnen oder bei der ganzen Klasse verloren hat, ja, wie kann man die denn eigentlich durch Beziehungsarbeit wiederherstellen?
Ich habe auch ein bisschen noch jetzt nachgedacht. Du hast vorhin das Thema, wie wichtig es ist für dich als Sozialarbeiter, eine Person dabei auch zu haben, die dich da auch unterstützt, die dich da auch, die für dich da auch sein kann, diesen Supervision. Gibt es, oder die Frage stelle ich erstmal so, was sollten Waldorfschulen bedenken, außer die Supervision, wenn sie Waldorfschulsozialarbeit erfolgreich implementieren möchten?
Also erstmal die Begleitung am Anfang finde ich ganz wichtig. Wie gesagt, ich mentoriere ja an verschiedenen Schulen immer wieder in unterschiedlichen Abständen. Und ich merke einfach, dass einmal diese fachliche Mentorierung wichtig ist, aber eben auch für viele ist auch die Selbstverwaltung komplett neu. Also die meisten, die soziale Arbeit studiert haben und dann im Bereich Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, die kennen das eher so in sozialen Trägern. Klare Leitungen, klare Hierarchien oder zumindest klare Abgrenzung, wer macht was. Und das ist ja in der Waldorfschule ein bisschen anders. Und ich bin eigentlich ein großer Fan der Selbstverwaltung und ich, also gerade im Schulaufbau habe ich das jetzt auch viel mitgestalten dürfen und ich finde das eine sehr moderne und spannende Herangehensweise, miteinander zu arbeiten. Aber es hat halt so seine Schattenseiten in dem Sinne, wer ist eigentlich für was zuständig, funktionieren die Delegationen, die Arbeitsgruppen, die Kreise und so weiter. Und da muss sich erstmal so ein Schulsozialarbeitender müssen sich da erstmal zurechtfinden. Und das ist eigentlich ein großes Thema. Und deswegen braucht es von der Schule immer eine Patenschaft, die eben in den unterschiedlichen ausgeprägten Formen der Selbstverwaltung und Organigrammen eben da in diesem Irrgarten das begleitet. Ja, und es gibt an jeder Waldorfschule ja versteckte Hierarchien und da auch zu gucken, mit wem muss ich da eigentlich wie reden, mit wem muss ich wie zusammenarbeiten, das ist nicht ganz unwichtig, wenn man da wirksam sein möchte. Genau.
Wenn ich jetzt auf die Schnelle irgendwie so einen Zauberstab hätte und ich dir sagen würde, okay, jetzt kannst du dir einfach das was wünschen zum Thema Waldorfschule, Sozialarbeit, was wäre denn dein Wunsch?
Oh, erstmal wäre mein Wunsch, dass das wirklich an allen Waldorfschulen Selbstverständlichkeit wird. Dass es überall genügend Waldorfschulsozialarbeit gibt, auch von den Stundenkapazität her, das wäre natürlich eine schöne Sache. Und dann merke ich aber auch, dass ich finde immer wieder diese pädagogische Haltung sehr wichtig. Mein Wunsch wäre, dass die Waldorfschulen sich da weiterentwickeln möchten. Das ist, also wie gesagt, wie das so ein bisschen bei der neuen Autorität auch möglich ist, da wirklich weiterzudenken und zu schauen, was braucht man eigentlich heute für eine Autorität, um pädagogisch arbeiten zu können überhaupt. Und auch das Thema Rassismus, Diskriminierung, gendersensibles Arbeiten, also da sind überall Dinge, es reicht nicht, eine Stuttgarter Erklärung zu haben. Es ist schön, dass es die gibt und es ist wichtig, sich da klar zu positionieren, aber was heißt das eigentlich im pädagogischen Alltag? Wie begegne ich Rassismus? Wie begegne ich Diskriminierung? Was tun wir dann eigentlich? Weil erstmal macht das einen ein bisschen ohnmächtig und es braucht eben klare Handlungsoptionen und Pläne, wie ich dann vorgehe. Und es braucht vor allen Dingen dann eine Haltung, eine Vorbildfunktion gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Und das wünsche ich mir sehr, dass das weiter ausgebaut und dass die Kollegien da sich weiter fortbilden und ein Bewusstsein schaffen.
Siehst du da auch deine Aufgabe als Waldorfschul-Sozialarbeitende, da auch tatsächlich Lehrkräften zum Thema zum Beispiel jetzt Rassismus oder Diskriminierung direkt anzusprechen und zu sagen, hey, geht nicht?
Ja, das mache ich zur Not auch, weil es fällt ja auch ein bisschen im Bereich Kinderschutz, ne? Also das oder nicht ein bisschen, sondern das fällt im Bereich Kinderschutz. Und ich bin Kinderschutzbeauftragter bei uns zum Beispiel in der Schule. Aber wir haben auch nochmal bei uns in der Schule zwei Rassismusbeauftragte. Ja. Die Rassismusbeauftragte und
mit denen sprechen wir auf jeden Fall noch, machen wir bald einen Podcast zusammen.
Ja, kann ich gerne. Ja. Genau. Gerne vermitteln. Und die sind dann da zum Beispiel führend und wir als Waldorfschulsozialarbeitende arbeiten dann mit denen an unserem Interventionsplan zusammen. Also wenn es einen Vorfall gibt, dann werden wir aktiv gemeinsam, aber die sind dann prozessführend. Bei Kindeswohlfallgefährdung zum Beispiel macht das die Kinderschutzbeauftragten alleine bis zu einem bestimmten Punkt. Also wir haben sehr viele Pläne entwickelt im Rahmen auch des Schutzkonzeptes, wie kann man eigentlich bei Krisen vorgehen. Und das ist halt wie beim Brandschutz. Da kann man sich nicht in dem Moment überlegen, wo renne ich lang, sondern das muss vorher klar festgelegt werden. Und ich bin da durchaus auch manchmal so ein bisschen, wir haben da Gott sei Dank ein ganz gutes Bewusstsein mittlerweile im Kollegium, was das Thema angeht. Das müssen wir auch als interkulturelle Schule auch haben. Aber ich bin auf jeden Fall großer Fan davon, viele Workshops sowohl für die Erwachsenen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler in dem Bereich zu implementieren. Und wir haben auch so regionale Fachschaften für Schulsozialarbeit an Waldorfschulen und eine Bundesfachschaft. Und wir haben in Berlin-Brandenburg haben wir einen Rahmenpräventionsplan entwickelt, wo zum Beispiel auch das Thema Rassismus, Diskriminierung festgeschrieben ist. Und wir haben uns überlegt, in welchen Klassen sollte das eigentlich stattfinden. Das hat sich dann, und dann ist die Idee, dass jede Schule, jede Waldorfschule auch so einen standortbezogenen Präventionsplan entwickelt, beziehungsweise für sich festlegt, in welchen Klassen soll eigentlich welche Workshops stattfinden. Ja. Und das gehört halt für mich zum Bildungskanon mittlerweile einfach dazu. Ja, das kann man nicht sagen, das wird irgendwie in den Familien mehr oder weniger dann eben gemacht. Nein, das ist mittlerweile gehört das zur Bewusstseinsbildung und zur Ich-Bildung eben dazu, dass genau diese Themen ihren Platz finden.
Ja, das ist auch für uns als Familie, ich meine, in meiner Familie ist einfach für mich auch, das ist einfach meine Aufgabe sozusagen, die Aufklärung meiner Kinder gegenüber, das ist aber auch eine Belastung. Also und es ist irgendwie so auch ganz schön, wenn man von der Schule auch, von der Schulzeit auch ein bisschen Unterstützung bekommen kann.
Auf jeden Fall. Und wir können auch ja nur Impulse setzen, ne? Also das ist ja mit einmal einem Workshop im Jahr auch nicht getan.
Nein.
Also das heißt, die Themen, also auch das Thema Rassismus, Diskriminierung, muss ich auch ganz klar in den Inhalten wiederfinden. Mhm. Ja? Also ich finde, wenn man jetzt noch Kolumbus-Epoche macht und da die Kolonialgeschichte irgendwie noch positiv darstellt, dann ist das für mich einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Ja.
Also auch da wirklich zu gucken, aus welcher eurozentristischen Brille der Lehrplan auch aufgestellt wurde und was muss da eigentlich verändert werden. Das finde ich, also das reicht eben nicht, dass da Waldorfschule Sozialarbeit sich nette Workshops überlegt. Das ist eine wichtige Sache. Mhm. Aber das muss ja insgesamt, und das meine ich auch, wenn wir nochmal auf diesen Zauberstab zu sprechen kommen, das meine ich eben auch wirklich, was braucht es in der Waldorfpädagogik an neuen Impulsen? Ja, es muss einiges überdacht, umgekrempelt werden, es muss einiges aktualisiert werden, damit die Waldorfpädagogik auch, ich sag mal auch ganz platt, konkurrenzfähig bleibt.
Mhm. Ja, voll. Voll, bin voll deiner Meinung. Fridjof, bevor wir unser Gespräch beenden, aus Sicht der Waldorfschulsozialarbeit, wie soll eine moderne Waldorfschule aussehen?
Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, das ist moderne Waldorfschule ist für mich dahingehend, dass man mehr im multiprofessionellen Team zusammenarbeitet, sich seiner eigenen Kompetenzen bewusst ist, seine eigenen Grenzen bewusst ist, auch im Kompetenzbereich, dass man eben genau offen mit den gesellschaftlichen Themen umgeht, im Sinne von Steiner, der gefordert hat, dass man immer sich mit den gesellschaftlichen Begebenheiten weiterentwickelt und eben nicht alte Dogmen immer wieder das Gleiche wiederkaut, nach dem Motto, ja, das wurde vor 20 Jahren schon oder 30 Jahren gemacht, das machen wir einfach weiter. Und das Spannende ist ja auch da, dass ich immer wieder erlebe, wenn man fragt, ja, warum machen wir das eigentlich? Ne? Was hat das für einen pädagogischen Wert? Dass man das eben überprüft und sich immer wieder Lust hat, sich auch da weiterzuentwickeln. Das hängt natürlich auch mit den Kapazitätsschwierigkeiten zusammen. Das muss man zum Schutz aller sagen. Und das kann ich für mich selber auch sagen. Uns fehlt oft einfach auch die Zeit, sich wirklich mit Themen auseinanderzusetzen, weil der Alltag so viel fordert. Und ich muss da auch nochmal sagen, dass wirklich, es gibt so viele tolle Lehrerinnen und Lehrer und denen fehlt es einfach oft an Kapazitäten, sich wirklich auch da mit Dingen auseinanderzusetzen, die sie natürlich eigentlich verändern möchten.
Mhm.
Und aber eben, dass Rahmen und Möglichkeiten geschaffen werden, sich miteinander auszutauschen und Lust daran bleibt, sich weiterzuentwickeln. So sieht für mich eine moderne Waldorfschule heute aus.
Dann sieht ganz schön aus. Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, Fridjof, für die Spontanität. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Und ich habe mich sehr gefreut.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, super. Vielen Dank an euch auch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich auf jeden Fall auch weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episode. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, eure Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.